Wir haben uns die letzten beiden Wochen mit dem Lobpreis beschäftigt, den Paulus an den Anfang des Epheserbriefs gestellt hat. Wir haben gesehen, wie Paulus gar nicht anders kann, als Gott zu preisen für seinen reichen Segen, den er uns gibt, für Gottes bedingungslose und freie Liebe zu uns, wegen der er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Er preist Jesu Opfer am Kreuz, durch das er uns Vergebung und Befreiung von Sünde geschenkt hat. Und er preist Gottes wunderbaren Erlösungsplan, an dem wir Anteil haben dürfen. Aber vielleicht fällt es dir auch eher schwer, voller Begeisterung in so ein Lob dafür einzustimmen, was Gott seinen Kindern zugesagt hat. Wir haben eben in den Liedern teilweise davon gesungen, ja, wie wir Gott sowohl in Freude als auch in Leid preisen können und wie wir auf ihn vertrauen können, auch in den Nöten des Lebens, wenn die Wellen hoch über uns zusammenschlagen zu scheinen. Aber ja, vielleicht fällt dir dieses Vertrauen schwer, dass das alles, was Gott uns zusagt, dass das genauso auch für dich gilt. Ja, vielleicht fragst du dich, ob du denn überhaupt dazugehörst, wenn Paulus davon spricht, dass er uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat oder uns zur Adoption als Gottes Kinder vorherbestimmt hat. Vielleicht bist du dir gar nicht sicher, ob du da überhaupt mitgemeint ist oder ob das ein Vorrecht ist, das nur für andere reserviert ist. Vielleicht klingt das alles für dich total exklusiv und geschlossen und du wunderst dich, ob da überhaupt für dich Platz ist, ob Gott tatsächlich auch dich will. Die Verse 11 bis 14, mit denen Paulus seinen Lobpreis in Epheser 1 abschließt, können uns zeigen, warum wir alle, auch du und auch ich, zuversichtlich darauf vertrauen können, dass wir an diesem reichen Segen, den Gott uns schenken will, teilhaben kann und dass Gottes Zusagen für uns alle gelten. Paulus schreibt, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus hatte in den vergangenen Versen, die wir letzte Woche angeschaut haben, uns an den Höhepunkt von Gottes Erlösungsplan geführt. Er hat dargelegt, wie die ganze Geschichte darauf hinausläuft, dass die ganze Welt in Christus und unter seiner guten Regierung zusammengefasst und erlöst wird. Nachdem er diese weltumspannenden Dimensionen von Gottes Erlösungsplan gepriesen hat, lenkt er den Blick wieder auf uns Menschen und darauf, was sein Erlösungsplan für uns bedeutet. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Die Zukunft, die Paulus uns in seinem Lobpreis vor Augen malt, ist nicht eine, in der Christus für sich allein als unerreichbarer Herrscher über dem Universum thront, sondern es ist ein Reich voller Leben, in dem Christus Gemeinschaft mit den Menschen hat, die zu ihm gehören. An diesem Reich teilzuhaben, das ist dieses Erbe, für das Christus uns eingesetzt hat, ja, für das er die eingesetzt hat, die dazu bestimmt sind. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Der Westminster Katechismus, der im 17. Jahrhundert geschrieben wurde, um die Grundlagen des christlichen Glaubens zu vermitteln, beginnt mit der Frage, was das höchste Ziel des Menschen sei, und gibt darauf die Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Diese Antwort bringt, finde ich, schön auf den Punkt, welche Hoffnung Paulus hier im Epheserbrief vor Augen malt. Ein Leben in vollkommener Gemeinschaft mit unserem lebendigen Gott und Retter, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Ein Leben, in dem wir die Gemeinschaft mit ihm und seinen reichen Segen in ganzer Fülle genießen dürfen, während wir ihn von ganzem Herzen loben und preisen. Das ist eine großartige Hoffnung, die Paulus uns vor Augen malt. Wenn wir aber jetzt in Vers 13 weiterlesen, stellen wir fest, dass Paulus auf einmal dem Wir, das er seit Vers 3 die ganze Zeit benutzt hat, wenn er von Christen sprach, auf einmal die Epheser als eine zweite Gruppe gegenüberstellt, wenn er sie mit auch ihr anspricht. Diese Gegenüberstellung hat traditionell viele Ausleger zu der Annahme geführt, dass Paulus in den Versen 11 und 12 eigentlich eher von jüdischen Christen gesprochen hat, zu denen auch er selbst gehört, und dass er jetzt in Vers 14 erklären will, inwiefern auch Nichtjuden daran Anteil haben. Für diese Deutung spricht, dass die Epheser wohl größtenteils nichtjüdische Christen waren und Paulus sich in Kapitel 2 und 3 auch ausführlicher dem Verhältnis von jüdischen und nichtjüdischen Christen und ihrer Beziehung zu Gott widmet. Allerdings wird diese Deutung in neuerer Zeit auch immer mehr in Frage gestellt, denn inhaltlich kann eigentlich alles, was Paulus in diesen beiden Versen schreibt, genauso über alle Christen gesagt werden. Und Paulus gibt hier auch keinen direkten Hinweis darauf, dass wir plötzlich anders zu verstehen sei als vorher, wo es immer alle Christen gemeint hat. Und selbst in den Kapiteln 2 und 3, wo er genau über diesen Unterschied zwischen oder über dieses Verhältnis zwischen jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen spricht, benutzt er auch nie die erste Person, nie wir, um von jüdischen Gläubigen zu sprechen, sondern immer nur, um über alle Christen zusammen zu sprechen. Ich denke daher, dass der Grund, warum Paulus hier diesen Wechsel von der ersten in die zweite Person hat, nicht da ist, um zwischen Juden und Nichtjuden zu differenzieren, sondern um die Epheser noch einmal ganz besonders und direkt anzusprechen und sie ja ganz deutlich mit hineinzunehmen in das, was er vorher über die Christen im Allgemeinen gesagt hat. Ihnen deutlich zu machen, dass das auch für sie im Besonderen gilt. Paulus ist voller Zuversicht, was die Epheser betrifft. Er schreibt nicht nur davon, was für Christen im Allgemeinen gilt, und überlässt es dann ihnen zu überlegen, ob das möglicherweise auch auf sie zutrifft. Sondern er spricht sie direkt an und sagt ihnen zu: In ihm seid auch ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Wenn Paulus hier das Bild vom Siegel für den Heiligen Geist verwendet, dann denkt er dabei nicht an ein Siegel auf einem Brief oder einem wichtigen Dokument, sondern dahinter steht die Praxis, dass teilweise Tieren oder sogar Sklaven das Zeichen, das Siegel ihres Besitzers eingebrannt wurde, um zweifelsfrei zu markieren, wem sie gehören. Dieses Konzept überträgt Paulus auf den Heiligen Geist. Er ist Gottes Siegel, das er uns gewissermaßen einbrennt. Gottes Markierung, mit dem er deutlich macht: Dieser Mensch gehört zu mir. Er ist mein Eigentum. Wie kann sich Paulus aber so sicher sein, dass die Epheser Gott gehören, dass sie mit seinem Geist versiegelt sind? Die Antwort findet sich im mittleren Teil von Vers 13, den ich gerade noch ausgelassen hatte. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Die Epheser sind mit dem Heiligen Geist versiegelt und von Gott als sein persönliches Eigentum bestätigt worden, als sie das Evangelium gehört haben und gläubig geworden sind. Darauf gründet Paulus seine ganze Zuversicht für die Epheser. Als Paulus zu ihnen kam und ihnen das Evangelium gepredigt hat, die gute Botschaft, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, gestorben ist, um ihnen Befreiung und Vergebung der Sünden zu schenken, dass er auferstanden ist, damit wir gemeinsam mit ihm neues Leben haben, und dass er regiert im Himmel und auf Erden. Als Paulus ihnen diese Botschaft verkündet hat, haben die Epheser das nicht ignoriert oder abgelehnt, sondern sie sind gläubig geworden. Sie haben geglaubt und ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Der Glaube der Epheser ist für Paulus der entscheidende Punkt. Durch ihren Glauben gehören sie zu Gott. Durch ihren Glauben sind sie sein Eigentum geworden und haben Gemeinschaft mit Christus. Diese zentrale Schlüsselrolle des Glaubens für unsere Erlösung bringt Paulus auch in Epheser 2, 8 bis 9 noch einmal zum Ausdruck. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und in Epheser 3, Vers 17 schreibt er, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Was Paulus hier ausführt, das ist in der Reformationszeit unter dem Motto Sola Fide, allein durch Glauben, zusammengefasst worden. Dass wir zu Christus gehören, dass unsere Schuld vergeben ist, das hängt ganz an unserem Glauben an Christus und nicht an irgendwelchen anderen Sachen, die wir noch tun müssen. An unserem Glauben an ihn und an sein Evangelium. Wer an Christus und sein Evangelium glaubt, dem hat Gott seinen Heiligen Geist gegeben, wie ein Siegel, das Gottes Eigentum markiert. Wer an Jesus glaubt, der darf sich sicher sein, dass er zu Gott gehört, dass er als Kind in Gottes Familie aufgenommen ist. Das gilt auch für dich. Wenn du dir unsicher bist, ob auch du dazugehörst, ob der reiche Segen Gottes auch für dich offen steht, wenn du Zweifel hast, ob Gott auch dich als sein geliebtes Kind als Teil seiner Familie haben will, dann will ich dir noch einmal zusprechen, was Paulus den Ephesern geschrieben hat. In ihm bist auch du, der du gläubig wurdest, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Es geht nicht darum, ob du gut genug bist oder ob du irgendwelche besonderen Kriterien erfüllst, um Gottes Kind sein zu können. Denn seine Einladung steht für alle offen. Die Frage ist, ob du diesen Ruf und diese Einladung annimmst. Ob du an ihn glaubst und ihm vertraust, wenn er dir Vergebung und ein neues Leben mit ihm verspricht. Denn wenn du an ihn glaubst, dann gehörst du zu seiner Familie, zu seiner Gemeinde. Wenn du sein Evangelium und Glauben annimmst und deine Hoffnung auf ihn setzt, dann kannst du sicher sein, dass er dich mit seinem Geist versiegelt, dass du zu ihm gehörst und dass alles, was Gott seinen Kindern versprochen hat, auch für dich bereitsteht. In Vers 14 benutzt Paulus aber noch ein zweites Bild, um zu beschreiben, was der Heilige Geist, den Jesus uns gibt, für uns bedeutet. In Vers 14 benutzt Paulus aber noch ein zweites Bild, um zu beschreiben, was der Heilige Geist, den Jesus uns gibt, für uns bedeutet. Der Heilige Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe. Die Anzahlung ist ein Begriff aus der Geschäftssprache und meint die Vorauszahlung eines ersten Teilbetrags, kompletten Kaufsumme. Man zahlt bereits im Voraus einen Teil der Gesamtsumme, gewissermaßen als Garantie, als Zusicherung, dass man später auch den vollen Betrag bezahlt. Diesen Gedanken überträgt Paulus auf den Heiligen Geist. Gott schenkt uns seinen Geist, durch den wir jetzt schon Leben in Gemeinschaft mit Christus haben und jetzt schon an Gottes reichem Segen teilhaben dürfen. Den schenkt er uns schon jetzt, aber das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf dieses endgültige Erbe, das Paulus uns in Aussicht stellt, auf unser neues Leben, das uns erwartet, wenn Christus wiederkommt und das wir dann in ganzer Fülle erleben dürfen. Dieser Vorgeschmack, diese Anzahlung soll eine Garantie sein dafür, dass Gott uns auf einmal dieses neue Leben in ganzer Fülle schenken wird, dass Gott treu zu denen steht, die zu ihm gehören, und dass er deshalb unsere Erlösung zum Ende bringen wird. In Philipper 1, Vers 6 bringt Paulus dieses Vertrauen auf Gottes Treue noch einmal zum Ausdruck. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Gott ist treu, und wenn du an ihn glaubst und dein Vertrauen auf ihn setzt, dann kannst du dich auch darauf verlassen, dass er dich nicht fallen lassen wird. Er gibt dir durch seinen Geist schon jetzt Anteil an deinem Erbe, an dem neuen Leben mit ihm. Und du kannst zuversichtlich sein, dass er dir auch dieses neue Leben in seiner ganzen Fülle geben will. Ein Leben, das zum Lob seiner Herrlichkeit ist. Wir haben während dieser kleinen Predigtreihe, durch Epheser 1, 3 bis 14, so viele Gründe gesehen, Gott zu loben und zu preisen. Gott hat sich uns aus seiner freien und unwandelbaren Liebe zugewandt, schon vor aller Schöpfung, damit wir seine heilige Gemeinde werden, damit wir als seine Kinder Teil seiner Familie werden. Jesus Christus hat sich am Kreuz hingegeben und ist gestorben, damit wir Vergebung und Befreiung von unseren Sünden haben. Und er wird einmal die ganze Welt unter seiner guten Regierung vereinen. Und er verspricht uns, dass wir an diesem Friedensreich teilhaben werden. Und wenn du an Jesus glaubst und an sein Evangelium, dann darfst du dir sicher sein, dann darfst du darauf vertrauen, dass all das auch für dich gilt. Denn er hat dir seinen Geist gegeben, als Zusicherung, dass du zu ihm gehörst und dass er dir dein versprochenes Erbe in ganzer Fülle schenken wird, damit du lebst zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.